Herzlich willkommen zum Kurzrecap. Der erste Tag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften stand heute an und ich freue mich riesig, dass wir hier im Auslaufen-Podcast endlich Weltmeisterschaftszeit haben. Ich bin Max Thorwirth und heute ganz alleine hier, denn Felix Henschel hat mich verlassen, ist noch auf der Rückreise vom Urlaub. Und für alle, die das jetzt hier gerade auf Spotify oder in dem Podcast-Player ihrer Wahl hören, wir streamen live auf YouTube und auf Twitch. Das heißt, ich werde ein bisschen mehr als sonst mit dem Chat interagieren. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, was hier passiert und warum ich vielleicht auch auf Chat-Nachrichten oder Chat-Fragen mit eingehe. Und bevor wir die Folge beginnen, das, was hier auf dem Bildschirm für euch links unten steht, hinschauen. Das ist die Botschaft, die wir auf jeden Fall die ganze Leichtathletik-Weltmeisterschaft über weitertragen wollen in die Leichtathletik-Community, in die Leichtathletik-Gemeinde. Ihr habt es mitbekommen, die ZDF-Doku. Wir sind weiter daran, da zu recherchieren, da Gespräche zu führen und werden da auch unsere Miniserie nach der Weltmeisterschaft bringen. Falls ihr aber selber was gesehen habt, was mitbekommen habt oder auch selber betroffen seid, sind da unten Ansprechpartner von SafeSport, von Anlauf gegen Gewalt und auch die Ansprechpartnerin Inga Serfort vom Deutschen Leichtathletikverband. Und damit, lieber Chat, liebe Zuhörer, würde ich sagen, gehen wir direkt rein in diesen ersten Tag. Und Felix und ich haben uns überlegt, zum Anfang jeder Folge wollen wir mal kurz drüber reden, wie wir diesen Leichtathletiktag aus Läufersicht raten. Von 1 bis 10. 10 ist geiler geht es nicht und 1 ist absolut katastrophaler Tag. Ich habe gar keinen Bock mehr, auch nur eine Sekunde weiter Leichtathletik zu gucken. Und deswegen geht jetzt die Frage raus an euch da draußen im Chat. Wie würdet ihr den heutigen Leichtathletiktag, natürlich ein bisschen aus Läufersicht, aber ihr könnt auch andere Faktoren mit reinbringen, raten. Schreibt mal eine Zahl in den Chat mit rein, schreibt auch vielleicht eine kleine Begründung mit rein und würde mich riesig interessieren, wie ihr diesen Tag gesehen habt. Und während eure Meldungen jetzt hier gerade reinkommen, kann ich schon mal sagen, wie ich es rekapitulieren würde. Und ich würde dem Ganzen tatsächlich eine 7 bis 7,5 geben. Also ein super emotionaler Tag. Es hat heute mit den Gehern angefangen, dann die 3000 Meter Hindernisse. Ich glaube, in jeder Richtung emotional. Ausscheiden von Karl Bebendorf, das Weiterkommen von Niki Buchholz, Freddy Ruppert macht's super spannend. Dann haben wir diesen grandiosen Lauf von Nele Wessel, die ins Halbfinale kommt. Das sind natürlich absolute Highlights dann gewesen. Eva leider erwartungsgemäß einen schwierigen Tag heute gehabt. Aber für mich wirklich ein sehr, sehr cooler Auftakt, wenn man gesamt aufs deutsche Team guckt. Die Morning Session heute natürlich nicht so geil mit den Ausscheiden von Christine Pudenz und Marieke Steinacker im Diskus. Da hätte man sich sicherlich mehr vorgestellt. Zu den Gehern kommen wir gleich nochmal. Und auch das Aus von Karl tut natürlich weh. Und wir brauchen natürlich auch noch Raum, um irgendwo hinzugehen. Also trotz der ganzen Emotionen ist es ja so, dass wir hoffentlich auch über die Hindernisse in dem Finale noch mehr Emotionen leben werden. Und ich sehe auch hier kommen die 7er, die 6,5er, die 8er. Running Gags Fan 10 von 10 kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Dann kommt hier eine 10 von 10 von Lena rein für die 3000 Meter Hindernisse. Ich glaube, die kann man nicht geben, aber da wollen wir jetzt gleich natürlich mal ausführlich drüber reden. Wir machen das jetzt jeden Tag, also denkt auf jeden Fall dran, dass ihr auch mit eurer Skala noch irgendwo hingehen können muss. Leider können Felix und ich jetzt nicht gegenseitig hier diskutieren, aber ich würde dem Ganzen eine 7 bis eine 7,5 geben. Ich glaube, das war ein wirklich guter Auftakt, gerade auf der Bahn mit diesem Wermutstropfen Karl Bebendorf. Und wie gesagt, ich glaube und hoffe, dass wir natürlich auch noch mehr dann feiern können in der Zukunft. Und damit wollen wir aber direkt mal reingehen in den Auftakt dieser Leichtathletik-Weltmeisterschaft, in die Gehwettbewerbe über 35 Kilometer mit Christopher Linke, Jonathan Hilbert, Johannes Frenzel. Bei den Frauen hatten wir niemanden mit am Start. Und aus meiner Sicht, Chat, ich weiß nicht, wie ihr das Ganze gesehen habt. Erstmal beim Aufwachen, beim Ergebnis gucken. Natürlich diese Enttäuschung da. Christopher Linke, er hat selber gesagt, er wollte eine Medaille. Er ist um eine Medaille gegangen. Dann ist Platz 14 natürlich nicht das, was er sich vorstellt. Und wir haben hier ganz sicher auch irgendwie mit einer Top-8-Platzierung gerechnet, auf eine Top-8-Platzierung gehofft. Wenn man sich das Rennen anguckt, was Christopher Linke da gegangen ist, super mutig vorne mitgegangen. Und ich finde, er hat selber recht gut analysiert. Also er war teilweise in der Dreiergruppe mit zwei Japanern ganz alleine vorne und er hat dann gesagt, ich bin mutig angegangen, ich wollte mutig angehen, vielleicht war es zu mutig, vielleicht war es auch ein bisschen dumm und da kann ich jetzt ganz einfach hier den Couch- oder Stuhl-Bundestrainer machen und sagen, ja, im Nachhinein, wenn du siehst, und er hat es auch selber gesagt, er ist eigentlich auf dem Niveau wie Evan Dunphy, der Kanadier, der am Ende Weltmeister geworden ist. Dann hätte man sich wahrscheinlich da eher dran halten müssen, dran halten sollen, gerade bei der Hitze und nicht dieses große Risiko da vorne mitzugehen, eingehen sollen. Aber das ist natürlich im Nachhinein dann wesentlich einfacher gesagt als getan. Ihr könnt nicht mal wissen lassen, ob irgendjemand von euch aufgestanden ist. Das fände ich richtig krass. Ich habe es ehrlicherweise nicht gemacht, aber wer da sich die Zusammenfassung noch von angucken kann. Mir ist wesentlich lieber, dass deutsche Athleten und Athletinnen so ein mutiges Rennen gehen, als einfach nur hinten zu verwalten und dann irgendwie da einen 12. oder 10. Platz zu sichern. Ich glaube, das motiviert mehr Leute. Ich glaube, das inspiriert mehr Leute und dass Christopher Linke im Gehen ein Champion ist, das wissen wir hoffentlich alle. Sehr, sehr bitter für ihn. Ihnen sind dann ja auch so ein bisschen die Tränen gekommen. Natürlich auch eine dieser emotionalen Geschichten, die wir heute hatten. Jonathan Hilbert, 4 Jahre nach seiner Olympiamedaille. Entschuldigung, Leute. Ich zeige Ihnen den Vogel. Dass der wieder da auf der Bahn, wollte ich gerade sagen, wobei die ja auch viel auf der Bahn gegangen sind, also gerade am Anfang und am Ende dann auf der Bahn, dass der wieder 16. jetzt wird bei einer Weltmeisterschaft, nachdem er so Probleme mit Depressionen, nachdem er so Suizidgedanken auch hatte. Es gibt, glaube ich, auch ein paar Zeitungsberichte darüber. Ist natürlich wirklich eine schöne Geschichte, auch wenn ganz klar wir natürlich alle wahrscheinlich gehofft haben, dass wir da schon die erste zumindest Top-8-Platzierung rauskriegen werden. Und so ist es manchmal. Christoph hat gesagt, er geht jetzt auch noch die 20 Kilometer. Das will er fürs Team machen, für die Förderung auch innerhalb der Disziplin. Also da merkt man schon, dass da ein gewisser Förderdruck ist mit dem System, den wir haben. Top 8 Platzierungen sind so, so wichtig, was die Förderung angeht. Also ich hoffe sehr, dass gerade Christoph über die 20 Kilometer dann zurückschlagen kann. Und dann hat auf uns natürlich, ihr müsst mal sagen, ob es euer Highlight war des Tages, aber ich glaube schon, dass die 3000 Meter Hindernis aus deutscher Läufersicht, diese ganze Weltmeisterschaft über irgendwie die Disziplin sind, auf die wir alle gucken. Medaillenkandidat, Diamond League-Sieger Freddy Rupert, deutscher Meister Karl Bebendorf und Niki Buchholz auch in einer absoluten Topform. Und es ist ein Ausgang, mit dem haben wir, glaube ich, alle nicht so ganz gerechnet. Also, dass Freddy Rupert und Niki Buchholz zusammen weiterkommen und Karl Bebendorf nicht, ist dann doch eine große Überraschung. Und ihr könnt ja mal bei Karl in die Instagram-Story gucken, den nimmt das schon sehr, sehr mit und mir tut's auch für ihn sehr, sehr leid, weil er hat eine grandiose Saison gemacht dieses Jahr. Er hat absolut performt, er hat sich auf ein neues Niveau gesteigert. Das hat er in Dresden gezeigt, das hat er bei dem Diamond League-Rennen in Stockholm gezeigt, das hat er das ganze Jahr über gezeigt und dass er jetzt nicht belohnt wird mit einem Weltmeisterschaftsfinale, zeigt manchmal die unfaire Seite dann auch des Sportes. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ich fand, er sah relativ früh relativ schlecht aus, man hat ihm wirklich angesehen, dass er in diesem Rennen viel, viel kämpfen muss. Es war, und es gilt ja für alle drei Hindernisrennen, sehr, sehr langsam. Es gibt keine Zeitschnellsten mehr, die ins Finale kommen. Das gilt über alle Laufdisziplinen, außer vielleicht bei den 800 Metern, da müssen wir uns mal angucken. Aber bei den anderen Laufdisziplinen gilt das durch die Bank hinweg. Es gibt einfach nur große Coups, also du kommst einfach nur mit der Platzierung weiter. Und da ergibt sich nun mal, dass die Rennen langsam werden. Ich glaube, dass das ein Rennen ist, was Karl aber auch kann, was einem Karl eigentlich auch entgegenkommt. Und er hatte einfach den Tag nicht, jetzt kann man sagen, ja, war zu früh richtig fit. Brüssel sah auch schon nicht so rum. Super, super gut aus. Das werden die, glaube ich, analysieren. Aber für jetzt ist es einfach bitter und ich verstehe da komplett seine Emotionen. Und wenn ich mir eins wünschen könnte, dass ihr alle da draußen mal auf Karls Story reagiert und ihm da mal ein Herz reinschickt oder ein Bizeps oder irgendwas Positives, Aufmunterndes. Und es tut uns auch weh, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mit einem richtig fitten Karl und einem Freddy im Finale sind die Medaillenchancen und die Top-8-Chancen natürlich wesentlich höher, als wenn da ein Karl nicht mit dabei ist. Und deswegen, ja, ist es auch dahingehend natürlich das Unschöne aus, aber es zeigt sich auch mal wieder, wenn du natürlich mehr Leute auf einem sehr, sehr hohen Niveau hast, wenn du drei Leute in der Disziplin hast, die alle richtig gut abliefern können, dann kannst du dir auch mal einen Ausfall erlauben und jemand anders tritt dann in die Fußstapfen. Und das war dann im dritten Vorlauf Niki Buchholz, der aus meiner Sicht völlig überraschend. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich habe ihn mit meiner Vorhersage im Preview da wieder reingeredet ins Finale, aber so weit würde ich da nicht gehen. Ich dachte, dass es für ihn wirklich, wirklich schwer wird in dem Vorlauf und er hat einfach ein perfektes Rennen gemacht. Wir haben es ja mit Flo auf Insta so ein bisschen live gestreamt und einfach jederzeit das Richtige gemacht. Also viel innen gelaufen, keine unnötigen Positionskämpfe, aber dann ungefähr 1000 vor Schluss wirklich zum richtigen Zeitpunkt auch einfach nach vorne gegangen, hinter Michalski, dem Amerikaner hinterher und dann zwei Runden vor Schluss in Niki Buchholz vor einem El Balkali, vor einem Lametscha Girma an Rang 2 in dem WM-Finale, WM-Vorlauf zu sehen, ist einfach brutal cool gewesen. Und da muss man sagen, der hat einfach ein richtig, richtig starkes Rennen da abgeliefert. Profitiert natürlich auch ein bisschen davon, dass ein Arce zum Beispiel stürzt. Also wenn der Spanier da nicht stürzt, dann wird es ein ganz, ganz enger Kampf um diesen Platz 6 mit Ruben Querejean aus Luxemburg. Aber das gehört zum Hindernislaufen nun mal auch mit dazu. Und ich fand, so wie Niki das ganze Rennen über aussah, dass er da durchaus Ruben auch, wenn es um Platz 6 gegangen wäre, hätte wegmachen können. Also das zeigt wirklich, wie viel die Running Gags, wie viel Niki und Flo auch einfach richtig gemacht haben dieses Jahr und wie sie sich immer selber treu geblieben sind, auch im St. Moritz im Trainingslager, wieder viel Schwelle gemacht, nochmal so ein Block und zumindest kann man jetzt sagen, dass es für Niki funktioniert hat und das ist natürlich ein absoluter Traum, dass Niki Buchholz jetzt im Finale steht. Und Chat, ihr könnt jetzt ja mal sagen, fandet ihr, dass Niki souveräner aussah als Freddy in diesem Vorlauf? Weil, Spoiler Alert, steht ja auch da unten, Freddy ist auch weitergekommen als Fünfter am Ende. Alles gut, aber mich würde jetzt mal interessieren, ob ihr da draußen der Meinung seid, hey, eigentlich war Niki auf einmal irgendwie der, der sich am souveränsten für dieses Finale qualifiziert hat. Und also das ist, glaube ich, eine Tatsache, die hat keiner so richtig kommen sehen. Ich finde persönlich, so ja, wie es am Ende natürlich gelaufen ist, gebe ich euch recht, Chat. Niki wirkte sehr, sehr selbstbewusst und es sah natürlich dann auf den letzten 100 auch wesentlich souveräner aus. Ich finde, Freddy hat bis 400 vor Schluss ein richtig, richtig gutes Rennen gemacht, alles richtig gemacht, abgewartet, hinten, lange hinten geblieben, dann aber auch zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, irgendwie so 1000 vor Schluss ist er dann auch nach vorne gegangen, hat das Feld von vorne kontrolliert, genau wie er es machen musste. Nur das Problem ist halt, er hat auf der letzten Runde einfach, ich glaube, 3 oder 4 Fehlentscheidungen getroffen. Und das zeigt einerseits seine Qualität, dass er mit diesen Fehlentscheidungen dann trotzdem ins Finale läuft. Aber es war wirklich auch bei mir, das könnt ihr mir ja glauben, ja, einfach auch ein Herzkasper dann auf der letzten Runde. Und ich glaube, der eine Fehler ist, dass er 400 vor Schluss sich vom Schweden überholen lässt. Die Position musst du aus meiner Sicht dann verteidigen, wenn du kannst. Er hatte mir jetzt im Nachhinein schon geschrieben, ja, ist alles gar nicht so einfach mit der Hitze und mit der Luftfeuchtigkeit. Das stimmt natürlich, aber am Ende des Tages müssen da auch alle durch und da wird auch ein Freddy jetzt bis zum Finale noch mit klarkommen müssen. Aber das war aus meiner Sicht der eine Fehler. Dann bringt er sich auch nicht richtig wieder raus aus dieser Position, bis dann nach dem letzten Wassergraben. Da will er dann innen am Schweden vorbei. Aus meiner Sicht auch die falsche Entscheidung. Freddy ist so stark auf den letzten 100, auch auf den letzten 150. Er muss da nicht riskieren, innen irgendwie bei einer Lücke durchzuschlüpfen, sondern kann einfach direkt außen gehen. Das ist so eine Entscheidung, wenn du da mit 5, 6 Leuten auf die Zielgerade kommst im Finale, die kann dir dann auch die Medaille kosten, wenn du da einfach abbremsen musst. Und man hat es auch natürlich total gesehen, dass es ihm Schwung gekostet hat und dann ja fast wieder, ich glaube, er hat es im ZDF oder im ARD, sorry, Interview dann auch danach gesagt, fast nichts aus Paris gelernt. Also dann doch ja nach links geguckt, nicht gesehen, dass von rechts jemanden kommt und dann musste er noch ganz schnell 3 schnelle Schritte machen. Die hat er dann auch gemacht, aber da dachte man kurz, das kann jetzt nicht sein, wenn da jetzt gleich eine 7 auftaucht, dann so auszuscheiden. Also ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie Isabel reagiert hätte in dem Moment. Und ja, dementsprechend katastrophale letzte Runde ist mein Take auf jeden Fall von Freddy. Aber davor alles richtig gemacht. Und ich glaube, für ihn Er hat zwar auch im Interview gesagt, dass er nicht so richtig diesen Druck verspürt hat, aber ich glaube schon, dass innerlich da ein bisschen Druck ist, dass er jetzt in dieser Favoritenrolle ist und er wollte unbedingt in dieses Finale. Er wusste, er muss in dieses Finale, er gehört in dieses Finale. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das eigentlich der viel wichtigere Schritt war und er in einem Finale auf jeden Fall gut auflaufen können wird. Da dann natürlich auch einfach, ja, vielleicht ein bisschen befreiter laufen kann, das Rennen. Das werden wir dann am Sonntag, also morgen mal mit Felix besprechen, wie wir denken, dass das 3000 Meter Hindernisfinale läuft. Aber ich hoffe schon, dass irgendwer, ob es dann Nametscha Girma ist, ob es El Bakkali ist, aber dass es auf jeden Fall auf den letzten 1000 schon dann doch noch ein bisschen schneller wird, spätestens dann als jetzt die Vorläufe. Und da glaube ich, dass Freddy da gut für gerüstet ist. Er ist gut für zwei Rennen gerüstet. Man muss auch sagen, wer zum Beispiel richtig gut aussah, war Jordi Beamish. Stürzt da, kriegt einen Spike fast in die Fresse. Könnt ihr mal das Foto auf jeden Fall googeln. Und rappelt sich wieder auf und läuft da dermaßen souverän ins Finale. Also vor dem habe ich da schon im Endlauf auch ein bisschen Angst. Der hat einen guten Kick und das könnte jemand sein, der da Freddy auf jeden Fall stark herausfordern wird, was eine Medaille angeht. Aber ich glaube, die Stärke, die Freddy auch hat, ist, dass er zwei gute Hindernisrennen machen kann. Und das kann nicht jeder auf dem Niveau. Und deswegen bin ich einfach nur sehr, sehr erleichtert, dass er es ins Finale geschafft hat. Und guter Dinge für Sonntag. Das waren die drei Hindernisse. Wie gesagt, wir waren so kurz davor, alle drei durchzukriegen. Das wäre natürlich ein Riesenerfolg gewesen. Das Aus von Karl tut super weh, aber dann auch dieses riesige Hoch. Ich denke gerade hier für die Community mit einem Niki Buchholz im Finale. Also einfach nur wieder verrückt, was das für eine Geschichte geschrieben hat. Und Tränen und Ungläubigkeit, so ein bisschen wie bei Niki, gab es dann auch über 1500 Meter der Frauen. Und ich habe jetzt hier für alle, die im Chat dazu gucken, mal eine Statistik eingeblendet aus unserem Tipp. Spiel. 69% inklusive mir, also ich muss mir den Hut hier auch aufziehen, haben dagegen getippt, dass entweder Nele oder Yolanda es ins Halbfinale schaffen. Und Nele hat sich mal gesagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen und ihr könnt mich alle mal. Deswegen ja, hat sie da einfach ein richtig, richtig gutes Rennen auch gemacht. Also wirklich viele Parallelen zu Niki aus meiner Sicht. Klar, sie war am Anfang nicht hinten, aber ist da sehr, sehr schön immer vorne, immer in den Top 5 geblieben. Es war ein zügiges Rennen. Sie wird am Ende belohnt mit einer PB von 4:03. Das sagt schon alles darüber aus. Also mehr kannst du eigentlich nicht erwarten. Und dass dann Laura Muir natürlich baden geht, kannst du so nicht mit rechnen auf den letzten 100 Metern. Aber sie hat alles richtig gemacht, um auf den letzten 100 in der Position zu sein, um sich dieses große Coup zu holen. Hat sich letztendlich auch gesichert. Und das ist ein Riesenerfolg für Nela. Also die war vor 3 Wochen noch mit Fieber im Bett. Ihr kennt, glaube ich, alle so ein bisschen die Geschichte von Anfang der Saison, wo sie gar nicht wusste, ob sie überhaupt eine richtige Outdoor-Saison laufen können wird und sich da jetzt ins Halbfinale zulaufen mit einer PB, wo du sagen würdest, wenn du die Meldeliste runtergehst, da gehörst du eigentlich nicht ins Halbfinale hin. Das ist schon ganz schön besonders und macht auf jeden Fall auch Freude auf mehr. Also wir werden gleich uns nochmal die Halbfinals angucken, aber ich glaube, fürs Halbfinale, also ins Finale kommen wird dann wirklich schwierig. Sie hat jetzt eigentlich alles erfüllt, was sie erfüllen wollte bei dieser Weltmeisterschaft. Aber wenn sie mit dieser Saison und auch noch mit dieser Fiebergeschichte vorher so laufen kann und so eine tolle Bestzeit da bei dem Wetter in Tokio in einer maximalen Drucksituation hinstellen kann, dann glaube ich, dass es da auch nächstes Jahr, wenn sie gesund bleibt, auf jeden Fall unter 4 Minuten gehen wird für Nele. Also wirklich eine absolut positive Überraschung aus meiner Sicht. Und Yolanda hat sich auch teuer verkauft. Also eher hinten angefangen und hat sich dann wirklich Position für Position nach vorne gekämpft, nie eine Lücke aufgehen lassen und wird am Ende Zehnte, glaube ich, in der 408 in ihrem Vorlauf. Reicht dann natürlich nicht, das hätte man von ihr aber auch nicht erwarten können. Aber ich finde die Art und Weise, wie sie diesen Lauf gelaufen ist, ist aller Ehren wert. Und da muss ich wirklich sagen, zumindest jetzt für den ersten Tag, ist es aus meiner Sicht schon auffällig, dass eine Nele, eine Yolanda, eine Niki und aus meiner Sicht eigentlich auch Karl hatte einfach einen schwierigen Tag und Freddy hat es bis 400 Meter vor Schluss auch gut gemacht, dass da einfach taktisch gute Rennen gelaufen worden sind. Und da muss ich sagen, schon Kudos. Das ist aus meiner Sicht ein Fortschritt, den wir haben. Und ich hoffe, dass es natürlich jetzt hier in Tokio so weitergeht. Und umso cooler für morgen, dass wir da dann Nele nochmal sehen dürfen in den Halbfinals. Damit kommen wir dann vielleicht zu den 1500 Meter noch ganz kurz eigentlich alle Favoriten, Favoritinnen weitergekommen. Laura Muir, schon sehr, sehr überraschend, dass die rausgefallen ist. Wir wussten, dass sie nicht hundertprozentig auf absolutem Top-Level ist, wo sie schon mal war. Aber ich glaube, da hätte jetzt keiner mit rechnen können, dass sie im Vorlauf rausfliegt. Hat auch selber gesagt, sie kann sich das eigentlich nicht erklären, wie das zustande gekommen ist. Und große News jetzt auch im Vorfeld, das Athletics Integrity Unit, also quasi die Dopingagentur des Leichtathletik-Weltverbandes, die hat im Vorfeld Deribe Welteji, eine der Mitfavoritinnen aus Äthiopien, gesperrt, weil sie angeblich eine Dopingkontrolle verweigert hat in Äthiopien. Die äthiopische Anti-Doping-Agentur hat sie freigesprochen. Dagegen hat das AIU geklagt, zusammen mit der WADA, glaube ich, vor dem Internationalen Sportschiedsgericht CAS, hat Recht bekommen, beziehungsweise zumindest dahingehend Recht bekommen, dass sie erstmal eine vorläufige Sperre hat und diese Weltmeisterschaft nicht laufen darf. Also eine sehr, sehr bitter würde ich jetzt nicht sagen, weil wenn sie das gemacht hat, dann gehört sie auch aus dem Verkehr genommen. Aber natürlich eine Geschichte, die die Dynamik von diesen 1500 Metern bei den Frauen verändert, weil ich glaube, schon viele hätten Welteji da aufs Podium mit getippt und jetzt öffnet sich da schon eine größere Tür auch für gerade zum Beispiel eine Nikki Hills am Ende. Also das noch große News im Vorfeld und damit kommen wir zu neben den 35 Kilometer gehen der Entscheidung auf der Bahn aus Läufersicht an diesem ersten Tag der Leichtathletik-WM, die 10.000 Meter der Frauen. Und wir gehen gleich auf Eva ein. Vorne war es überraschend schnell. Erst die Japanerin, die es von vorne gemacht hat. Und dann gab es da so eine kleine Taktik zwischen Beatrice Chebet und Agnes Engetic. Die haben sich immer mal wieder abgewechselt vorne und haben das Tempo hochgehalten. Man sieht es auch an den Siegerzeiten. 30:37 für Beatrice Chebet, die einfach die Königin ist, die einfach die Queen ist. Da kann man nichts gegen sagen. Die ist einfach eine absolute Macherin. Doppel-Olympiasiegerin aus letztem Jahr, jetzt wieder Weltmeisterin über 10.000 Meter. Aber wer da einfach auch auf den letzten 200 richtig gut mitgehalten hat, war Nadia Batukletti schon wieder. Haben nicht viele im Tippspiel getippt, weil sie ohne eine Saisonbestleistung relativ weit unten stand. Ich hatte sie auch eher so auf 4-5. Ich habe nicht ganz gedacht, dass sie wieder diese Magie aus dem letzten Jahr wiederholen kann. Aber ich lag sowas von falsch. Also läuft nationalen Rekord 30:38. Und wie die da von 150 bis 80 vor Schluss, würde ich sagen, nochmal rangeflogen ist auch an Beatrice Chebet. Da dachte man kurz so, kann die jetzt hier wirklich die ganz große Überraschung klar machen. Beatrice Chebet hatte dann nochmal einen Gang auf den letzten 60, aber wirklich hervorragendes Rennen von Nadia Batukletti und der Europäerin da drin zu haben. Gerade bei den Frauen ist es auch schon nochmal ein bisschen was anderes als bei den Männern. Ist einfach aller Ehren wert, auch wenn sie jetzt einfach gezeigt hat, die gehört dahin. Das ist ein Namen, mit dem muss man bei jeder Meisterschaft rechnen und holt sich da wieder eine Silbermedaille ab. Wie in Paris. Und auf Rang 3, Gudaf Tsegay, holt sich ihre erste Medaille schon mal ein bisschen besser als in Paris. Es war vielleicht dann doch ein Tick zu schnell für sie, das Rennen. Weiß ich gar nicht, ob man das unbedingt so sagen kann. Müsste Felix mich jetzt wahrscheinlich korrigieren oder mit mir drüber diskutieren, wenn er da wäre. Aber ja, schlägt Engetic, sichert sich die Medaille. Ich war ein bisschen überrascht, gerade auch mit ihrer 1500-Meter-Fähigkeit, dass sie dann doch auf den letzten 200 dann nichts entgegensetzen konnte bei Chebet und Batukletti. Also ich fand von den 1500-Meter-Rennen, von den Angaben, von diesen 1500-Meter-Rennen, wo sie auch einfach schon in der 1,59 angeht, hätte ich doch erwartet, dass sie da wie Nadia Batukletti Chebet noch ein bisschen mehr herausfordern kann auf den letzten 200. Aber am Ende des Tages für sie natürlich eine Medaille eben vor Engetic, die dann einfach leider nicht den Kick hat. Und der Chat auf Twitch sagt es gerade, also PB unter den Bedingungen ist übelst heiß da in Tokio. Die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch. Also eigentlich alle, mit denen ich geredet habe, haben alle gesagt so, hey, das sind Bedingungen, die kennen wir eigentlich so noch nicht. Und wir wussten, dass es krass wird, aber das ist schon nochmal ein anderes Level. Da muss man wirklich sagen, das ist sehr, sehr beeindruckend auch der Kampf von Eva Dieterich, wird am Ende 24. in der 33:46. Ich weiß gar nicht, ob man da so viel zu sagen kann, zu sagen muss. Sie ist kurzfristig nachnominiert worden. Sie ist nicht in der Shape, in der sie zum Beispiel bei der Straßenlauf-Europameisterschaft war. Ich glaube, als Zuschauer kann man jetzt einfach sagen, ja, lass es doch einfach sein, flieg nicht hin, wenn du dir das antust, da bei den Bedingungen 2-3 Mal überrundet zu werden. Es sah auch wirklich nicht nach Spaß aus. Und das kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn man das so sagt. Auf der anderen Seite, du kämpfst deine ganze Karriere für solche Momente, für solche Höhepunkte. Und das dann einfach abzusagen, wenn du nominiert wirst, ist einfach sehr, sehr schwierig aus Athletensicht. Und was man auch nie vergessen darf, ist, da zählen ja auch monetäre Sachen mit dazu. Einfach, ne? Also du hast Boni, Prämien mit drin bei deinen Sponsoren für zum Beispiel einen WM-Start und deswegen kann ich es verstehen, dass sie gestartet ist. Hut ab vor dem Kampfgeist, da nicht auszusteigen. Also ich hatte zwischendurch gedacht, da wird sie irgendwann dann doch rausgehen. Hat sie nicht, hat durchgezogen, ist aber natürlich weit weg von der Form, in der wir Eva Dieterich eigentlich erwarten dürfen. Kommen wir kurz zu den Rennen, die uns morgen noch erwarten. Kurz hier das falsche Overlay reingehauen. Das tut mir leid. Ich suche gerade das Richtige. Das richtige Overlay ist hier mit drin, denn wir haben eine Nachtschicht vor uns, ihr Lieben. Es geht um 0.30 Uhr los mit dem Marathon der Frauen. Chat, ihr könnt mal kurz reinschreiben, wen ihr da so als Favoriten getippt habt, wer da eure Nummer 1 im Tippspiel mit drin ist. Ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr. Klar, der größte Name ist Chigis Assefa. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie voll dieser Marathonkurs wird, gerade in Japan mit dieser Marathonkultur, die da haben. Und ich freue mich drauf, das zu gucken. Ich denke mal, wir haben ja vielleicht einen Wecker für die letzten 10, 15 Kilometer dann stellen, vor allem, weil um 2.35 Uhr in der Nacht, das ist eigentlich eine Straftat, die 1500 Meter Vorläufe der Männer sind. Und zwar mit Robert Faken. Und den Vorlauf gucken wir uns jetzt einmal in Ruhe an. Es ist Vorlauf Nummer 3. Ich weiß ehrlicherweise nicht, warum bei uns 2.35 Uhr hier steht in der Grafik. Und ich muss mich auch einmal kurz darüber beschweren, dass World Athletics wirklich, also diese Ergebnisseite und die Startlistseite und so, die, ja, so richtig ist es die noch nicht. Das muss man schon sagen. Und Robert ist in Vorlauf Nummer 3, 2.18 Uhr. Also 2.35 Uhr, Leute, ist zu spät. Auf 2.18 Uhr müsst ihr allerspätestens euren Wecker stellen. Und jetzt gucken wir mal drauf, wen Robert in diesem Vorlauf mit drin hat. Er hat den Olympiasieger Cole Hocker mit drin. Er hat Timothy Chariot mit drin, der dieses Jahr unter 3.30 gelaufen ist. Er hat Cameron Myers mit drin, der dieses Jahr unter 3.30 schon gelaufen ist. Das sind so drei Namen, wo du normalerweise sagen musst, ja, das wird wahrscheinlich schwierig, die drei zu schlagen. Es gibt aber 6 große Coups fürs Halbfinale. Und da sind Leute drin, die er schlagen kann. Ich glaube, die Herausforderer um diese Position sind vor allem Rafael Palic aus Österreich. Dann Niall Gurley aus Großbritannien. Der macht eigentlich auch oft sehr, sehr gute Meisterschaftsrennen. Und dann hast du doch so einen Samuel Tanner, der aber so richtig auch noch nicht in Fahrt gekommen ist dieses Jahr aus Neuseeland. Du hast Peter Sisk, den Belgier, der eine 3.31 dieses Jahr gelaufen ist. Ist, glaube ich, aber auch jemanden, den Robert schlagen wird. Du hast einen Adrian Benn mit einer 3.31 noch mit dabei. Du hast Mfalele aus Südafrika mit einer 3.32 und natürlich auch noch ein paar andere. Ich sage, wenn ich mir das so angucke, Robert wird Fünfter in diesem Vorlauf und kommt ins Halbfinale weiter. Chat, ihr könnt ja mal raushauen, was ihr dazu sagt, wie ihr diesen Vorlauf einschätzt. Und die News, die natürlich auch dann noch mit den Startlisten gekommen sind, sind, dass Jakob Ingebrigtsen über 1500 Meter antreten wird. Er hatte ja mal kurz noch so ein Interview gegeben, dass es gar nicht ganz klar ist, ob er über wirklich die 1500 dann laufen wird. Der ist in Heat Nummer 4 mit drin. Das ist, glaube ich, dann auch eine sehr, sehr spannende Storyline morgen zu gucken, wie der aussieht. Und das wird uns, glaube ich, schon mal eine kleine Indikation geben, wie weit es für Jakob Ingebrigtsen dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft gehen kann. 14.07 Uhr, 1500 Meter Halbfinale, dann mit Nele Wessel. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich freue mich riesig, dass Nele das geschafft hat. Ich glaube nicht, dass sie eine Runde weiterkommen kann, aber ein Halbfinale ist dann natürlich schon auch gerade vorne nochmal wesentlich spannender als die Vorläufe, weil es da dann schon einige gibt, die sich eigentlich im Finale sehen und zuschauen werden. Ich hoffe, dass Nele nochmal gut regenerieren kann heute Abend und dann genauso mutiges Rennen macht, wie sie es im Vorlauf gemacht hat. Und dann kann man nicht viel mehr erwarten. 14.30 Uhr, 10.000 Meter Finale der Männer mit Aaron Bienenfeld. Da gilt es einfach zu hoffen, dass nicht das Gleiche passiert wie bei Eva. Zugegebenermaßen, Männerrennen sind da dann doch immer auch ein bisschen anders. Also ich glaube nicht, dass es da so einen großen Abstand geben wird. Zeitgleich hat er die gleichen Voraussetzungen, kommt aus einer kleinen Verletzung, mit der er jetzt in diese Berlin-Marathon-Vorbereitung reingegangen ist, hat sehr, sehr kurzfristig erst von dem Start erfahren und ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, wie das ein richtig, richtig gutes Rennen von Aaron werden soll. Hoffe aber, dass er mich dann natürlich überraschen kann. Und dazu haben wir dann natürlich auch morgen Abend die 100 Meter Finals der Männer und der Frauen und aus deutscher Sicht auch Weitsprung mit Malaika Mihambo, die es ja auch so ein bisschen zittrig, aber ins Finale geschafft hat. Frauendiskuswurf mit Shonnys Kraft. Und bevor wir damit jetzt hier auch das Ganze schon beenden für Tag 1, gucken wir natürlich auch nochmal kurz aufs Tippspiel mit rein. Der Adrian hat das wieder für uns gemacht, deswegen direkt mal ganz viel Liebe für Adrian nochmal da lassen. Und es gibt nur noch 3 Leute, die perfekt sind. Das sind René von den Meilers Colonia, Parsons for Gold von Blau-Weiß Buchholz. Finde ich auch erstmal geiler Vereinsname. Wieso startet Niki nicht für diesen Verein? Und dann auch noch S. Stefanel von LAC Unlimited. Die sind noch perfekt mit 11 Punkten. Natürlich entscheidet sich da nichts an Tag 1. Aber wenn ihr ganz unten rechts nochmal guckt, eine ganz, ganz wichtige Statistik, die ich mir einrahmen werde. A, sind wir im Auslaufen Podcast-Duell, also im Podcast-Duell wieder vor den Running Gags momentan. Das wird auch am Ende eh so sein. Aber noch wichtiger ist, dass ich mit 7 Punkten 2 Punkte mehr habe als Felix mit seinen 5 Punkten. Das hoffe ich, hört Felix sich an, wenn er das jetzt hier schneidet oder im Auto auf dem Weg zurück von Kroatien mitbekommt. Und in dem Sinne würde ich sagen, lieber Chat, es war mir eine Freude, mit euch auf einen Kommentar, der gerade noch reinkam auf Twitch, möchte ich kurz eingehen. Limitlos 1992 sagt, Freddy ist taktisch nicht gut gelaufen. Gehe ich mit dem Punkt. Er muss im Finale nach vorne gehen von Beginn an. Da gehe ich tatsächlich nicht mit. Ich glaube, wenn er nach vorne geht, gibt es einfach zu viele, die auf einem ähnlichen Niveau sind. Das zieht zu viele mit. Das ist mental so, so schwierig. Ich glaube, er muss ein bisschen gucken, dass er entweder wirklich die letzten 1200, 800, 1000, ungefähr so, wie er es dann ja auch in Zürich gemacht hat, von vorne mitbestimmt. Und noch mehr müssen wir alle, glaube ich, auch ein bisschen darauf hoffen, dass jemand anders das so ein bisschen für ihn macht. Das wird einfach eine Rolle spielen. Ich hoffe, dass es vielleicht ein Namecha Girma ist, vielleicht auch ein El Balkali oder einer von den anderen Afrikanern. Und Freddy da so ein bisschen sich lösen kann, mitlaufen kann. Aber ich glaube, wer jetzt verlangt von Freddy, dass er da wirklich von Anfang an ganz vorne von Meter 1 Druck macht, der war vielleicht selber noch nicht in so einer Rennsituation oder kennt vielleicht auch nicht so ganz diese Renndynamiken. Aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Trotzdem gebe ich euch natürlich recht, die letzte Runde war es nicht unbedingt von Freddy heute, aber egal, Job erfüllt und im Finale kann das natürlich wesentlich besser noch werden. Wir sehen uns morgen wieder um 15.30 Uhr, dann auch mit Felix zurück, sodass hier kein Monolog, sondern mehr ein Gespräch entsteht. Vielen Dank an euch, Chat, dass ihr mit dabei wart, euch das hier live angeguckt habt. Ihr findet das natürlich als Real Life dann auch auf YouTube oder im VOD auf Twitch und wir laden es natürlich auch nochmal auf Spotify und Co. hoch als Podcast. Nochmal der Hinweis, wenn ihr was mitbekommt von Machtmissbrauch, von sexueller Gewalt, von psychischer Gewalt, dann gibt es Anlaufstellen. Schaut hin, sagt was. Safe Sport ist eine Anlaufstelle. Anlauf gegen Gewalt von Athleten Deutschland ist eine Anlaufstelle. Und Inga Serfurt ist zum Beispiel die Vertrauensperson im DLV, die ihr auch immer ansprechen könnt. Und in dem Sinne sehen wir uns dann wieder morgen zu Tag 2 der Leichtathletik-Weltmeisterschaft.